Bewegung im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Ein Wochenende, das mal wieder trotz Sommerloch einiges zu bieten hatte. Jens Spahn verliert den Vorsitz der CDU-Fraktion im Bundestag, gibt ihn mehr oder weniger freiwillig ab. In Magdeburg startet die AfD in den Wahlkampf für die Landtagswahlen im September. Und das ZDF beschließt, einen Rapper aus einer Sendung auszuladen bzw. aus dem bereits fertigen Format herauszuschneiden. Womit wir uns heute beschäftigen wollen, ist letzter Punkt, denn der hat für einiges an Aufsehen gesorgt. Es geht mal wieder, auch darüber haben wir schon gesprochen, um die Debatte darüber, wer wird gecancelt, wer wird nicht gecancelt, denn parallel kann man auch vielleicht noch dazu sagen, das habe ich jetzt vergessen in meiner schönen Aufzählung, am Wochenende fand in Hamburg auch ein relativ großes Techno-Festival statt, bei dem eine sehr bekannte DJ aufgetreten ist, die unter anderem sagt, dass auf ihrer Tanzfläche keine Zionisten willkommen sind und die auch sagt, dass die Angreifer der Hamas vom 7. Oktober Widerstandskämpfer seien. Aber immerhin, es gab Protest gegen diesen Auftritt, aber wir wollen uns heute eben mit der Anstalt des ZDFs beschäftigen und wollen mal genauer darauf schauen, war diese Ausladung bzw. dieses Herausschneiden von Danger Dan und Igor Levit eine sinnvolle, eine richtige Entscheidung. Darüber kann man sehr viel diskutieren, darüber ist auch schon sehr viel diskutiert worden, aber erstmal ein Hallo an Gerrit.
Hallo Sven. Ich finde es ganz spannend, dass du jetzt in dieser Einleitung Jens Spahn beispielsweise noch mit reingebracht hast, weil ich finde auch das ein relativ spannendes Thema, ähnlich wie jetzt dieses in Anführungszeichen Canceln von Danger Dan und seinem neuen Lied Keine Angst beim ZDF, weil beides, glaube ich, ein bisschen diese politischen Positionierungen und dieses Lagerdenken und die Argumentation, die manche zu manchen Themen haben, so ein bisschen durcheinander gewirbelt hat. Das hat natürlich nicht zuletzt damit zu tun, dass Danger Dan auch innerhalb der Linken wegen Israels solidarischen Position beispielsweise sehr kritisiert wird. Also der Mensch, der sich nicht so sehr damit auskennt, der könnte sich vielleicht wundern, warum plötzlich irgendwie andere Linke sagen, er sei kein Antifaschist, darüber werden wir ja sicher auch reden. Genauso wie jetzt plötzlich Linksliberale Jens Spahn verteidigen, weil die für die Leihmutterschaft sind aus ihrer Position heraus, weil in ihren Augen Leihmutterschaft irgendwie das Ablehnen der Leihmutterschaft beispielsweise ein konservatives Konzept ist, was aber auch nicht stimmt, weil es gibt sehr gute, auch linke Argumente gegen Leihmutterschaft, aber soweit so gut. Aber das ist, ich habe das Gefühl, bei Danger Dan auch so ein bisschen so, weil eigentlich sollte ja alle mittlerweile gegen Canceln sein. Da muss man sich aber auch aus der liberalen Perspektive die Frage stellen, was geht eigentlich zu weit? Also oder so einer liberal-konservativen Perspektive, die ja eigentlich immer aufschreien, wenn irgendwas gecancelt wird, die finden das jetzt wieder nicht so schlimm oder vielleicht sogar gut. Dann geht's wieder die Rolle der Öffentlich-Rechtlichen. Dann sehe ich bei Danger Dan plötzlich dann auch so nervige Linksliberale, die dann auch sagen so, ja, aber das geht auf jeden Fall zu weit, die sonst eigentlich wahrscheinlich sowas eher verteidigen würden und dann da damit auch so ein paar Klicks einholen wollen, vielleicht mal wieder mal auf der anderen Seite zu canceln. Dann gibt es, wie angesprochen, diese innerlinken Debatten um die Position der Antilopengang und Danger Dan. Und dann gibt es, finde ich, noch die allergrößte Frage, die man vielleicht jetzt anfangs debattieren könnte. Was soll dieses Lied eigentlich bringen und an wen ist es gerichtet und wie glaubhaft ist das eigentlich, wenn Danger Dan so ein Lied dort veröffentlicht, was, es tut mir leid, dass ich sagen muss, ich im ersten Moment einfach auch ein bisschen cringe finde. Aber vielleicht deswegen an dich erstmal die Frage, Sven, du kennst dich ja, ich sag mal, relativ gut aus mit linken Strukturen. Wie authentisch ist denn das, was er da beschreibt in der Aufbau, im Aufbau von, ich sag mal, ja doch radikaleren Antifa-Strukturen?
Schon ziemlich authentisch. Im Endeffekt beschreibt das, was es seit Jahren, Jahrzehnten gibt. Natürlich jetzt nochmal verstärkt mit dem mit dem Hinweis, das ist ja auch so ein bisschen das, was in diesem Lied dann auftaucht, dieses mittlerweile, was ja im Vordergrund steht. Ich glaube, das ist auch vielleicht so eine etwas unterschwellige Kritik, die Danger Dan da selbst an der linken Szene übt. Dieses Vorführen mit Videos, dieses nach außen hingerichtete Zeigen. Wir haben was gemacht, wir sind so geil, deswegen muss das alles auf Video aufgenommen werden. Das ist so ein bisschen das, was eben neu ist. Dieser ganze Social-Media-Aspekt, der spielt natürlich da auch mit rein. Das kann man also schon sagen, also er kommt ja auch aus so einer Richtung. Das heißt, er weiß ja auch, wie das Ganze ungefähr läuft. Deswegen kann man schon sagen, also erstmal dieses Beschreiben und so weiter, das ist relativ authentisch. Also das ist quasi das, wie es, ich sag mal, mehr oder weniger lehrbuchmäßig ablaufen würde, wenn man so eine Gruppe gründen wollen würde oder vor Jahren, Jahrzehnten, dass es eigentlich egal, gegründet hat. Also das ist erstmal ganz grundlegend sehr authentisch.
Er kennt sich also aus.
Ja.
Was ja auch eigentlich keine Überraschung ist, wenn man sich mit der Antilopengang befasst oder da irgendwie Fan ist, man dann wahrscheinlich weiß, dass die schon relativ lang in linken oder vielleicht auch linksextremen Strukturen unterwegs sind. Die zweite Frage, die ich dir dann vielleicht stellen würde, weil ich sie mir gestellt habe, wen meint er eigentlich? Ne? Welche Rechten meint er eigentlich? Weil theoretisch ist das ja so vom Vibe und vom Feeling her, geht es ja, ist es ein Lied, das jetzt zu dieser Zeit kommt, bevor die AfD, also auch wenn er das nicht sagt und die AfD nicht erwähnt, aber so vom Feeling her spricht er ja die Emotionen an linker, linksliberaler Leute, die Angst haben vor einem Rechtsruck, auch in den Ostbundesländern und all das. Und zu dieser Zeit kommt dieses Lied, um zu sagen, wir müssen jetzt wehrhaft werden. Nur sag ich dann, also um die AfD in Anführungszeichen zu bekämpfen, musst du keine clandestine Antifa-Arbeit machen. Die hängen an Wahlplakaten. Da weiß ja jeder, wer die sind. Die werden gewählt. Und ich glaube, wir sind auch mittlerweile an einem Punkt angekommen, da ist das vielleicht schon in Teilen gesellschaftlich so etabliert, dass das eben, wie gesagt, du jetzt nicht irgendwo stehen musst und irgendwelche Fotos von irgendwelchen Demos machen musst, um irgendwie AfD-Politiker out zu callen oder sowas. Deswegen frage ich mich so ein bisschen, eigentlich spricht er ja schon dann über eine noch radikalere neonazistische Szene, die ja auch selber versucht, so wie er es ja auch aufruft, irgendwie im Verborgenen clandestin zu sein, irgendwie vielleicht Straftaten zu begehen und selber nicht erkannt zu werden. Und deswegen müsste man ja, wie er das sagt, diese Arbeit machen. Nur das hat meiner Meinung nach eigentlich relativ wenig damit zu tun, was wir jetzt den Rechtsruck, den wir jetzt in Anführungszeichen in den Parlamenten erleben. Und deswegen ist es so ein bisschen, würde ich ihm jetzt hier auch so ein bisschen vorwerfen, dass es also so ein Hot Take ist, den er da raushaut, weil er auch weiß, dass er damit dementsprechend auf eine Art und Weise provozieren kann.
Ja, natürlich ist das ein entscheidender Punkt, der damit reinfällt, wobei man sagen muss, am Ende kann ich natürlich auch nicht in seinen Kopf gucken, aber diese klassischen, ganz klassischen Antifa-Strukturen, da ging es ja nicht um irgendwelche normalen Leute mit einem ansatzweise rechten Gedankengut. Die gab es auch immer wieder und da hatten wir, glaube ich, auch schon mal kurz drüber gesprochen. Angriffe auf irgendwelche CDU-Politiker von links, weil die sich dann angeblich gegen irgendwelche Abschiebegeschichten äußern oder vor kurzem gab es ja in Hamburg zwei Brandanschläge, wenn ich es richtig im Kopf habe. Einmal eben auf einen CDU-Politiker und einmal auf einen Polizeipräsidenten oder Polizeigewerkschafter. Das ist eigentlich was nicht dazugehört. Das sind dann nochmal wieder so verquere Strukturen, sondern die ganz klassische Arbeit von klassischen antifaschistischen Gruppen ging ja meist auch um organisierte Neonazi-Strukturen, also nicht das, was wir jetzt eben als AfD kennen, sondern klassischerweise diese Kameradschaftsstrukturen, früher noch NPD-Strukturen, wo es dann eben wirklich auch um gewaltbereite Neonazis ging. Und meistens muss man auch dazu sagen, sind solche Antifa-Strukturen oftmals dann entstanden, um auch eine Art von Selbstschutz zu kreieren. Das heißt, oftmals sind das ländliche Strukturen gewesen, wo eben, und das ist ja auch einer der Punkte, die er kritisiert hat, das Gewaltmonopol des Staates tatsächlich nicht mehr funktioniert hat. Weil wenn du als Punker oder auch was auch immer in bestimmten Regionen aus dem Haus gegangen bist, dann musstest du damit rechnen, dass du auf die Fresse bekommen hast. Und aus solchen Strukturen ist vor 20, 30 Jahren dann eben etwas entstanden, dass man sich mit Freunden zusammengeschlossen hat, weil man eben beispielsweise sagt, man hat keinen Bock mehr andauernd aufs Maul zu bekommen oder vor Leuten wegzulaufen. Und oftmals war man ja, waren das ja, sind das meist jugendliche Gruppierungen, die sich dann entstehen. Und die haben dann eben als eine Art von Selbstschutz eben angefangen, sowas zu machen. Und das ist ja so ein bisschen die Grundannahme dafür. Das heißt, es geht nicht darum, jetzt irgendwelche, und da hast du ja vollkommen recht, AfD-Politiker kann man ganz öffentlich finden. Man kann das Ganze nachschauen, die sind mit Namen und so weiter online. Ich glaube, in erster Linie geht es erstmal nicht darum, sondern es geht tatsächlich um eine gewaltbereite Szene, die damit sozusagen ausgeleuchtet werden soll. Das ist sozusagen das Klassische, was man ja mit Antifa-Arbeit hat. Und auch da wird ja nicht immer alles nach außen getragen. In dem Text geht es ja auch um diese Outings. Das ist ein Aspekt, aber es geht ja oftmals auch darum, Strukturen zu erkennen und Strukturen kennenzulernen. Auch um zu wissen, was könnte da potenziell auf einen zukommen, was sind sozusagen Verbindungen, die dort auch bestehen. Und das ist ja sozusagen diese Grundannahme, die Danger Dan da ja auch aufmacht. Und in meinen Augen, aber ich kann nicht in seinen Kopf gucken, geht es hier jetzt nicht explizit darum, AfD-Politiker als solche anzuzeigen oder anzugreifen, weil die sind ja sowieso schon in der Öffentlichkeit und da bringen ja auch diese von ihm beschriebenen Aspekte gar nichts mehr.
Genau, aber nichtsdestotrotz wird dieser Song, glaube ich, in der breiten Öffentlichkeit von den Menschen, die ihn vielleicht gut finden, so wahrgenommen, als sei das eine Art kämpferischer Song gegen diesen Rechtsruck, den diese Menschen, die dann diesen Song wiederum feiern, ja vor allem in der parlamentarischen Arbeit der AfD sehen und nicht im Erstarken eines Rechtsextremismus irgendwie auf dem in der ostdeutschen Provinz, also der klassischen Neonazis, den es ja zweifelsohne gibt. Nur das ist ja eigentlich nicht das, was die Emotion, die Danger Dan eigentlich damit anspricht. Es ist jetzt ein bisschen Haarspalterei, nur ich habe mich das tatsächlich als allererstes gefragt, was so, dass das eigentlich nicht in diese Zeit passt, in die er rein will, aber es trotzdem irgendwie funktioniert und auch deswegen er ja auch von der Anstalt eingeladen wird, ne, weil die sich ja dann auch irgendwie den sich selbst erklärt, diesen Kampf gegen jetzt auch den ich sag mal institutionellen Rechtsruck irgendwie zu begehen, ne, wenn es um irgendwie Parteienverbote geht und solche Geschichten, aber all das ist ja eigentlich nicht das, was er da bespricht. Und ehrlich gesagt, finde ich, also man kann jetzt natürlich auch mal darüber reden, warum man jetzt sagt, das sollte vielleicht nicht im ZDF laufen, das sind alles Debatten, die kann man führen, aber ich finde, das sind jetzt irgendwie erstmal die langweiligen, die Rezeption des Ganzen ist viel spannender, aber klar, das eine, was ja sehr kritisiert wird, dann aus erstmal rechtskonservativer oder vielleicht auch liberaler Perspektive ist zu sagen, er ruft halt zu diesem Outcallen auf, so, ne, die Leute dann auch beim Arbeitgeber und so anschwärzen und sowas, wird ja auch vieles als Gewaltaufruf interpretiert und vor allem grüßt er am Ende die Hammerbande, die ja tatsächlich nachweislich relativ gewalttätig war, sagen wir es mal so, und das sind so die Hauptskandale, die man so sieht in dem Lied und deswegen man sagt, naja, sowas sollte vielleicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk dann doch nicht passieren und das ist ja alles zu diskutieren. Ich finde nur, dass eigentlich Danger Dan, so, wenn man so das Werk der Antilopengang betrachtet, vor allem auch mit der, mit dieser Debatte um die Polizei, ja, die ja vielleicht einen wahren Kern hast, wie du gerade sagst, aber er eigentlich fast theoretisch, ja, oder intellektuell einen Schritt zurückgeht zu dem, was eigentlich er sonst sagt. Also, oder früher die Antilopengang teilweise gesagt hat. Also, ich glaube, die umstrittenste Zeile der Antilopengang ist ja dieses, ich kämpfe mit der Polizei gegen Blockupy in Frankfurt, so, wofür ja die ganze linke Szene irgendwie ausgeflippt ist. Aber ja, eigentlich ein ganz schlauer Move ist, so, da mal zu zeigen, wie so die Verhältnisse sind auch innerhalb der politischen Position und dass man in Teilen manchmal vielleicht seine auch aus einer linken Perspektive es Momente gibt, wo man vielleicht auch seine Beziehung zur Polizei oder sein Verhältnis zur Polizei überdenken sollte. Und ich finde, das ist auch ein großer Kritikpunkt, den man an diesem ganzen Text machen kann, weil grundsätzlich er damit schon vor allem indem er dann auch ausspart, dass es für viele Menschen momentan nicht nur eine Bedrohung von rechts gibt, ja, für die körperliche Unversehrtheit und all das, und er das komplett ausspart, dann aber auch quasi die Polizei oder den Rechtsstaat in Frage stellt, er vielen Leuten damit eigentlich in den Rücken fällt, für die keine Solidarität in diesem Lied gefordert wird, aber denen dann auch noch quasi die Legitimation aus einer linken Perspektive nimmt, sich im Zweifel, weil sie sonst niemanden haben, sich an die Polizei zu wenden und sich von der Polizei schützen zu lassen. Und das ist ja ganz klar, worüber ich spreche, über vielleicht israel-solidarische Linke, über Juden ganz per se, die von Linken, aber auch von Islamisten oder halt einer Mischung aus beiden, dann teilweise wirklich um ihre körperliche Unversehrtheit gefährdet sind. Und darüber rappt er halt nicht so kämpferisch da drin. Und ich habe das Gefühl, dass er bewusst in seinen Solo-Projekten, ich sag mal, dieses Thema ausspart, weil er damit halt dann deutlich anschlussfähiger und deutlich erfolgreicher ist.
Ja, wobei, wenn ich jetzt mal an seinen etwas älteren Track von Kunstfreiheit, der geht ja in eine ähnliche Richtung. Also er, und das muss man ja auch immer dazu sagen, er spielt ja auch immer schon mit diesem Aspekt der dieses Kunstfreiheitsgedankens. Und ganz grundlegend habe ich mich aber Ähnliches gefragt, weil wenn man sich dieses Lied anhört, und ich muss gestehen, ich fand es ultra langweilig. Ich bin aber auch jetzt nicht ganz so ein großer Fan von dieser Art von Musik, wobei Igor Levit eigentlich ein sehr guter Musiker ist. Danger Dan ist ja auch kein schlechter Musiker, aber ich fand es relativ langweilig, und wir hatten ja vorhin auch schon darüber gesprochen, an wen richtet sich dieser Song eigentlich. Und wenn man das, so wie man sich diesen Song anhört, das ist ja auch das, wie es beschrieben wurde, da ist es eben, wie wir auch vorhin schon kurz gesagt haben, es ist im Endeffekt eine Anleitung dazu, wie man eine Antifa-Gruppierung aufbauen kann. Und das heißt, dieser Song richtet sich damit vor allem logischerweise an Jugendliche. Und dann ist mir jetzt eben im Kopf die Frage gekommen, warum treten sie dann bei der Anstalt auf? Die Anstalt richtet sich nun definitiv nicht an Jugendliche. Das ist eher ein, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer die Zielgruppe ist, aber ich würde sagen eher 40 plus, ohne da jetzt despektierlich sein zu wollen. Aber ich glaube, wesentlich jünger ist sowieso das ZDF-Publikum nicht, und wesentlich jünger ist definitiv auch nicht das Anstaltspublikum. Und ich muss dazu sagen, ich habe die Anstalt auch nicht sehr häufig geschaut, weil ich allgemein den Humor beim ZDF nicht sonderlich gut finde.
Außerdem kommt hinzu, dass die Anstalt ist tatsächlich meiner Meinung nach schon durchaus sehr kritisierbar für einen Anti-Amerikanismus, auch einen teilweise am Rande der Verschwörungstheorie agierenden Israel-Kritik. Es sind schon sehr klassische linke, in Anführungszeichen verkürzte kapitalismuskritische, am Rande der Verschwörungstheorie hängende linke Takes so bei der Anstalt. Und deswegen finde ich es nochmal mehr so, zeigt es so ein bisschen, aber das ist ja auch das, was die Antilopengang seit Jahren auch quasi mit einem Augenzwinkern und so einem Fickt euch alle Ding sagt, so, ey, alles, was Erfolg gibt, alles, was Kohle bringt, das machen wir, es uns scheißegal. Also so, das ist ja auch deren, auch aus ihrer linken Perspektive, aus dieser, ich sag mal, es gibt kein richtiges Leben im falsch interpretierten Adorno-Zitat linken Perspektive, so agieren sie ja schon seit langer Zeit. Und das finde ich eigentlich auch wieder ganz sympathisch, sozusagen, so, ist mir scheißegal, was ihr davon haltet, ob wir jetzt der Bild-Zeitung ein Interview geben oder halt bei der Anstalt auftreten, wir machen es halt, wenn wir uns davon Erfolg versprechen.
Ja, ist natürlich die Frage, ob es jetzt um diesen Erfolgsaspekt ging oder ob es ihm vielleicht doch darum ging, weil wenn ich es richtig verstanden habe, ging es ja auch darum, dass innerhalb dieses Formates ja das Lied gespielt werden sollte und danach sollte drüber gesprochen werden. Das heißt, so wie ich es verstanden habe, ging es ja auch darum, dass eine Diskussion über die Inhalte dieses Liedes stattfinden sollte. In diesen Genuss werden wir jetzt in der Form nicht kommen. Die Sendung lief, wenn der Podcast veröffentlicht wurde, am Dienstagabend, also gestern Abend, wenn man das so möchte. Und lief dann, und keine Ahnung, wie die Anstaltsmenschen das dann jetzt umgesetzt haben, es soll wohl trotzdem immer wieder Bezüge zu diesem Song geben, aber der Song selbst wurde halt nicht gespielt, und jetzt soll es aber alternativ dazu noch einen Aspektebeitrag geben, der sich inhaltlich...
Das gab's alles schon. Ja, das war gestern, oder?
Achso, ja, ich muss gestehen, ich habe das Wochenende jetzt im Urlaub mal verbracht, deswegen habe ich das nicht weiter verfolgt. Man muss ja auch mal ein bisschen abschalten. Also dann gab es diesen Beitrag schon, nichtsdestotrotz ja, kann man dazu eben auf zwei Seiten stehen. Und natürlich muss man auch dazu sagen, also du hast ja einen Punkt, am Ende ist es natürlich immer Satire und man muss dann immer überlegen, was darf Satire nicht, bla bla. Aber wie gesagt, mein Take ist so ein bisschen der, die Anstalt ist ein Format für alte Menschen. Und natürlich kann man dann sagen, okay, er möchte vielleicht auch so ein bisschen den Finger in die Wunde stecken und vielleicht auch alte Menschen für ihre, oder alte Menschen, das ist ein bisschen despektierlich ausgedrückt, aber die Zielgruppe des ZDFs auch da so ein bisschen mit triggern, dass sie sich vielleicht nicht gut genug engagiert haben oder was auch immer. Und das ist dann wiederum ein Punkt, wo ich sagen würde, das ist schon jetzt nicht der allerschlechteste Aspekt, dass er natürlich mit Texten provoziert. Das ist auch nicht verwunderlich, das gehört ja auch dazu. Also er kommt ja auch, wenn man das so möchte, immer noch aus einer gewissen Punk-Ecke. Und natürlich muss man, und das ist ja auch ein Take der heutigen Zeit, wenn ein Text nicht stark polarisiert, dann wird er auch gar nicht wahrgenommen. Und jetzt kann man darüber diskutieren, ob das deshalb sein muss oder ob man dann sagt, okay, dann provoziert dieser Song halt nicht und spielt dann am Ende auch keine Rolle. Das ist so ein bisschen das, was man sich eben vielleicht auch fragen kann. Aber wie gesagt, so der Punkt ist der, ich glaube, seine eigentliche Zielgruppe wäre eher jugendliche Menschen, wenn er wirklich das Ziel hat, sie dazu zu motivieren, antifaschistische Gruppen zu gründen. Oder wie es jetzt dann vielleicht bei der Anstalt das Ziel war, dass er die Zuschauer provozieren möchte und ihm so ein bisschen den Finger in die Wunde legen möchte und sagen, ihr hättet euch auch mal mehr engagieren können. Und jetzt müssen eben die jungen Leute ran, die dafür auch in den Knast wandern.
Also ich glaube, du unterstellst da viel zu viel Strategie in dem, was er denn wirklich damit politisch erreichen will und sich da irgendwelche Formate aussucht. Also es ist jetzt natürlich alles Spekulation, aber ich glaube, er wird da eingeladen in ein Fernsehformat und dann sagt er, geil, ich bin in ein Fernsehformat eingeladen und dann gehe ich dahin. Ich glaube, Kunst, dieses Lied, das von der Kunstfreiheit gedeckt, das ist, glaube ich, dann so erfolgreich geworden, nachdem er damit bei Jan Böhmermann war mit Igor Levit. Und jetzt hat ihn halt da die Anstalt eingeladen und hat er gesagt, ja, mach ich. Also ich glaube, so viel mehr steckt da jetzt gar nicht dahinter. Wie gesagt, ist jetzt aber auch Spekulation. Ich finde nur in dem Zusammenhang tatsächlich die grundsätzliche Frage, die man natürlich jetzt nochmal stellen muss. Ich finde, wir müssen es jetzt nicht zu lang machen, weil wir haben eine ganze Folge darüber gemacht. Aber es ist halt so, wir erleben ja jetzt, man kann ja jetzt sagen, wir haben jetzt mal ein Beispiel, die es ja auch in der Vergangenheit immer wieder gab, dass in Anführungszeichen von rechts was gecancelt wurde. Obwohl es natürlich nicht von rechts gecancelt wurde, weil das ZDF einfach gesagt hat, wir halten uns an unsere Statuten und da darf halt nicht zu Gewalt aufgerufen werden bei uns und deswegen darf dieses Lied da nicht gespielt werden. Ja. Aber es wurde ja, ich sag mal so, ein linker Inhalt jetzt gecancelt. Der Vorwurf von rechts ist ja immer, dass das ja eigentlich nur mit rechten Inhalten passieren würde. Ich sage ja auch schon immer, eigentlich canceln alle. Ja, Linke canceln sich untereinander, Rechte canceln sich untereinander, Linke canceln rechts und Rechte canceln Linke. Und jetzt haben wir also mal wieder ein Beispiel, wo was eher Linkes gecancelt wird. Ich glaube aber schon, und ich glaube schon, dass das ZDF, ja, also das ZDF vor 3, 4, 5 Jahren das vielleicht hätte durchgehen lassen. Ich glaube, dass das eben jetzt eingegriffen hat, liegt schon an einem gesellschaftlichen Vibe-Shift, aber nicht, weil jetzt vielleicht irgendwelche ZDF-Redakteure selber irgendwie umdenken oder eine andere politische Position haben, sondern weil, glaube ich, die Angst jetzt doch größer ist vor der Kritik von rechts, konservativ oder noch weiter rechts, wenn sowas passiert, als es vielleicht noch vor 5 Jahren war. Und das heißt, ich glaube schon, um jetzt auch in diesen Begriffen zu bleiben, dass es hier eine Verschiebung der kulturellen Hegemonie gibt. Und kann jetzt ja jeder selber bewerten, wie er das findet, aber es gibt eine Verschiebung der kulturellen Hegemonie nach rechts oder dann vielleicht in die Mitte, wenn man sagt, es war vorher links, also so eine Justierung halt. Und das zeigt sich daran schon, dass plötzlich, glaube ich, die Öffentlich-Rechtlichen deutlich sensibler geworden sind, wie sie auch mit linken Inhalten umgehen, als sie es noch vor ein paar Jahren gemacht haben.
Ja, also vielleicht kann man da tatsächlich sagen, dass das ZDF auch so ein bisschen zu den zu seinen Wurzeln zurückkommt. Man muss ja dazu sagen, es war nicht das ZDF als Ganzes, sondern es war die ZDF-Intendanz, die ja gesagt hat, wir wollen das Ganze nicht haben. Bei der Anstalt hat man dann ja auch so ein bisschen dagegen protestiert. Aber es war vor allem jetzt die ZDF-Intendanz, die dann eben gesagt hat, diese Sendung kann so nicht laufen. Man kann natürlich auch so ein bisschen fragen, und das ist auch das, warum passiert das Ganze erst kurz vor der Aufzeichnung? Ich meine, sowas wird ja nicht von heute auf morgen geplant, sondern sowas läuft ja auch schon länger. Und dann, dass das Ganze eben wirklich direkt vor den Dreharbeiten, die beiden waren ja auch schon in München, wo die Anstalt aufgezeichnet wird. Warum passiert sowas so kurzfristig? Da kann man natürlich dann auch sagen, okay, die Intendanz hat das vielleicht verpennt oder was auch immer. Ich weiß es nicht so genau.
Ich meine, der Song war ja auch nicht draußen, oder?
Nee, aber Text, also das wird ja, am Ende kann ich es nicht genau sagen, aber ich würde mir das ja so vorstellen, gerade bei Öffentlich-Rechtlichen, dass dann die Anstalt sagt, hier, wir wollen das und das machen, und ich gehe mal davon aus, dass der Text von Danger Dan dann auch schon bekannt war, weil wenn das Ganze einen Tag vorher, also das Lied ist ja auch nach der Aufzeichnung erst veröffentlicht worden oder nach der geplanten Aufzeichnung. Das heißt, man musste beim ZDF den Text schon vorher gekannt haben. Und ja, wahrscheinlich nicht erst einen Tag vorher, aber am Ende kann ich nicht genau in die Strukturen reinschauen, mit wie viel Vorlauf sowas dann passiert oder mit wie wenig Vorlauf sowas passiert. Und gleichzeitig kann man ja auch dazu sagen, dass man vielleicht so ein bisschen dahin zurückkommt, wo wir uns früher schon mal bewegt haben, wo man ja mal gesagt hat, okay, das ZDF ist so ein bisschen der eher konservativere Ableger des Öffentlich-Rechtlichen und der ARD oder einige Teile der ARD sind eher das Progressive. Das ist ja auch so ein bisschen das, was in den letzten Jahren verloren gegangen ist und was so ein bisschen leicht zurückkommt mit mehr oder weniger guten Beiträgen, die da laufen bei einzelnen Anstalten. Aber ganz grundlegend ist natürlich die abschließende Frage, die du jetzt ja auch schon aufgemacht hast. Was ist sozusagen die Konsequenz daraus? Und am Ende muss man ja auch dazu sagen, ob jetzt dieser Auftritt stattgefunden hat oder nicht. Was ja gefolgt hat, ist eine Debatte, zumindest oberflächlich über die Frage, und war nicht über die Frage des ganzen Liedes, sondern worauf sich ja im Endeffekt einzig und allein bezogen wird in dem Lied, ist der letzte Teil der Strophe 4, weil man muss ja auch dazu sagen, es wird nicht explizit zu Gewalt aufgerufen, sondern es ist diese letzten 3-4 Zeilen, die ja hier jetzt im Raum stehen, über die diskutiert wird, die diesen Aufschrei ausmachen. Vorher geht es ja rein um das Ganze, wie sozusagen diese Strukturen aufgebaut sind, wie das Ganze funktioniert. In meinen Augen ist aber dann das, was jetzt hier eben zur Wahl oder zur Debatte steht, eben diese letzten paar Zeilen. Also plant immer, also Zitat, besteht die Möglichkeit, dass es vor der Tür kracht. Also plant immer mit der Konfrontation, habt Überraschungen dabei, wenn sie kommen. Juristisch ist mal wieder die Grauzone geschrammt. Ich lasse ihn jetzt einfach mal im Raum, den Elefant. Ist eh klar, was zu tun ist. Ich sage nichts mehr dazu. Liebe Grüße an Lina, Gucci, Maya und Nanook. Zitat Ende. Das ist, glaube ich, dieser Punkt, der im Endeffekt dann als Aufruf zur Gewalt dargelegt wird. Und vorher gibt es ja viele andere Aspekte, die vielleicht strafrechtlich auch eine gewisse Relevanz haben, aber die ja nicht diese Debatte um den Aufruf zur Gewalt beinhalten. Und das ist ja so ein bisschen der Punkt, der da auch mit reinfällt in meinen Augen. Das heißt, das Lied ist ja deutlich länger. Es wird aber nur über diese letzten paar Zeilen diskutiert. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und jetzt kann man natürlich auch nochmal sagen, okay, es gibt ja auch tatsächlich rechtsstaatliche Probleme, wenn man sich diesen Fall Maya anschaut, was da die Behörden mit der Auslieferung nach Ungarn gemacht haben, obwohl es ein Verfassungsgerichtsurteil gab, das eigentlich diese Auslieferung verhindert hätte, ist eine andere Debatte, aber zeigt vielleicht auch nochmal so ein bisschen eine gewisse Ohnmacht, die eben auch entsteht, weil man eben tatsächlich eine gewisse Problematik dort sieht und eine Debatte darüber, was sozusagen problematische Ereignisse sind, die wir auch hatten in den letzten Jahren.
Sven, ich glaube, du setzt ein bisschen viel voraus. Es geht
immer
darum,
immer zu
er sagt in seinen letzten Zeilen, ist eh klar, was zu tun ist, ich sag nichts mehr dazu, liebe Grüße an Lina, Gucci, Maya und Nanook. Er sagt damit ja implizit, ihr wisst, was zu tun ist, orientiert euch an dem, was die Hammerbande gemacht hat. Und die Hammerbande hat höchstwahrscheinlich, nachweislich, Neonazis relativ brutal zusammengeschlagen. Und wenn man jetzt das, was in Ungarn passiert ist, Maya dazu zählt, ist es bis heute nicht klar, ob diese Person, die da mit dem Hammer auf die da sehr brutal eingeschlagen wird, ob das jetzt wirklich ein Neonazi war oder nicht. Das heißt, ich finde, es ist schon berechtigt, erstmal darüber zu reden, ob das was ist, das ZDF zeigen sollte.
Ja, aber da müssen wir, glaube ich, gar nicht groß drüber sprechen, dass Angriffe mit Gegenständen etc. sowieso nichts Gutes sind. Ich glaube, da haben wir sogar schon mal drüber gesprochen, dass das selten dämlich ist, da also mit Hämmern etc. auf Leute einzuschlagen. Da brauchen wir, glaube ich, nicht groß drüber diskutieren, dass das komplett daneben ist.
Also ich halte auch grundsätzlich diese Bürgerkriegsromantik, die da fast in diesem ganzen Text da verbreitet wird, für relativ unerstrebenswert, ne? Also weil das ist ja so ein bisschen, worauf dann eigentlich alles hinausläuft in dieser Konsequenz, wenn man wirklich so fatalistisch denkt, dass es am Ende so eine Art Bürgerkrieg zwischen rechts und links geben wird, weil auf die Behörden kannst du dich eh nicht verlassen. Und ich weiß auch nicht, ob man das so wollen sollte aus linker Perspektive, weil ich nicht weiß, wie das ausgehen würde. Aber ich möchte kurz noch was dazu sagen. Die große Frage ist doch eigentlich, und da nerven mich halt immer alle so sehr, ja, das ist bei diesem Cancel-Thema. Die große Frage ist doch, ja, halten wir die hochgehaltene Meinungsfreiheit von links, rechts, liberal, konservativ, halten wir die jetzt durch? Halten wir die aus? Ja, egal, ob das ein linker Text ist, ein rechter, ein Linksradikaler, ein Rechtsradikaler, so, wenn ihr alle so Apologeten der Meinungsfreiheit seid, dann müsst ihr diese Scheiße halt alles mal einfach aushalten und nicht dann rumheulen, wenn es euch nicht politisch in den Kram passt. Und das nervt mich. Ja, ich weiß, damit ist die Frage nicht beantwortet, ob das in den öffentlich-rechtlichen laufen sollte, insbesondere wenn die sich so Statuten da aufschreiben, an die man da reingucken kann. Aber so, ey, Leute, ihr redet alle von Meinungsfreiheit den ganzen lieben langen Tag, dann lasst die Leute doch ihre Meinung sagen und ignoriert das oder sagt, finde ich anders, sehe ich anders, keine Ahnung. Das nervt mich so grundsätzlich, egal was da in dem Text vorkommt oder nicht.
Okay, also der Reihe nach. Du hast ja eben schon gesehen, ich wollte schon zu deinem ersten Take mit dem Bürgerkrieg was sagen, weil das sehe ich tatsächlich anders. Ich weiß, was du damit ausdrücken möchtest, aber in meinen Augen geht es, glaube ich, oder gesagt, auch da ist am Ende wieder Spekulation, aber in meinen Augen geht es da weniger um das, was kommt, sondern tatsächlich um das, was schon ist und das, was schon war. Also das, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, dass solche Strukturen ja meistens dann entstehen, um ja eine gewisse Art von Selbstschutz auch zu erreichen. Und es geht ja da selten um Großstadtstrukturen, sondern es geht da oftmals um den ländlichen Raum, wo wir ja nachweislich auch Probleme haben, dass eben die Polizei nicht so schnell vor Ort ist oder nicht so schnell vor Ort sein kann. Das, was du vorhin ja auch beschrieben hast mit den Schutzmaßnahmen, das ist oftmals das, was wir dann aus Großstädten kennen etc. Aber gerade im ländlichen Raum haben wir ja die Problematik, da ist nicht jede Polizeiwache rund um die Uhr besetzt, sondern da ist dann auch mal eine Großstadt, oder eine Großstadt ist falsch, die Polizei einer Gemeinde für mehrere.
Ja, aber dann wäre, ich weiß, das ist ein Lied, aber dann wäre mir diese Differenzierung halt ein Anliegen, ja. Weil sonst ist ja schon den Eindruck vermittelt, so, ja, es geht eh nur noch, egal, also weißt du, der Zuhörer, der dem ist ja vielleicht egal, wo er gerade ist, der denkt sich halt so, ja geil, jetzt, dann machen wir das halt jetzt so und verlassen uns nicht mehr darauf. Und es ist ja auch nachvollziehbar, dieses Gefühl zu haben. Wie gesagt, mir wäre diese Differenzierung nur eigentlich dann wichtig. Es ist natürlich schwierig in so einem Lied, ja, das ist genauso wie mir, wie ich ja schon gesagt habe, wichtig wäre eigentlich auch hinzuweisen, dass es solche wehrhaften Strukturen vielleicht mittlerweile nicht nur gegen rechts bräuchte. Aber das, ja, das ist dann vielleicht alles etwas zu kompliziert. Ja,
aber ich glaube, also und jetzt kommt mein Take, wie gesagt, ich habe jetzt leider diesen Beitrag nicht geschaut, aber das wäre ja die spannende Frage, worum es da inhaltlich gegangen wäre. Das ist, glaube ich, das, was spannend gewesen wäre, womit man sich eben hätte auseinandersetzen können. Und ich glaube, da ist er eigentlich auch jemand, der da eher das auch so sieht, dass es eben jetzt nicht rein um Neonazi-Strukturen gehen müsste, sondern eben auch um problematische Teile der linken Szene. Du hast es ja vorhin selbst angesprochen, die Textzeile, wir kämpfen mit der Polizei gegen Blockupy in Frankfurt, ist ja sozusagen das Paradebeispiel für diese auch innerlinke Kritik. Und die haben ja auch noch einen Song über den 7. Oktober gemacht, beziehungsweise über das Nichthandeln der linken Szene nach dem 7. Oktober. Das heißt, auch da haben wir ja eigentlich Punkte, die dafür sprechen.
in dem ja zum Beispiel auch, einer von den dreien auch sagt, irgendwie mit den Taxifahrern und so, ne? Also, wo es dann schon auch implizit auch um eine Kritik geht, die man sonst, wofür man sonst von links wahrscheinlich sehr kritisiert werden würde.
Ja, und gleichzeitig, wenn wir vielleicht einfach mal den Blick ein bisschen weiten, Musik spielt natürlich oder spielte natürlich immer schon eine wichtige Rolle in der linken Szene. Und da ist mir so eine Beobachtung, die ich in den letzten Wochen und Monaten auch gemacht habe, was es da für verquere Theorien mittlerweile gibt, wie bestimmte Leute da aufgenommen werden. Oder wenn wir auch ein bisschen allgemeiner schauen, also es ist ja da eine...
Wo gibt es diese verqueren Theorien?
Also,
und worüber?
Ich nehme mal ein Beispiel, es gibt eine Band, die nennt sich Swiss und die Anderen. Swiss und die Anderen ist so eine Art Punkband, die mit unterschiedlichen Leuten zusammen Musik machen. Die wurden oftmals kritisiert für eine verkürzte Kapitalismuskritik etc. Musikalisch kann man sich die anhören, mache ich auch ab und zu. Inhaltlich kann man manchmal den Kopf schütteln, aber der Take ist eben der, dass ich vor einer Weile irgend so einen komischen Anti-Imp.
Ist es diese Band, die dieses Lied hat, dass irgendwie der Vater nicht irgendwie unzufrieden ist, weil man Linker ist und da im Esstisch sitzt?
Ja,
oder
genau.
So?
Also das geht da um.
Ach Gott, das ist auch cringe einfach.
Ja, aber darum geht's gar nicht, dass das Cringe daran ist. Und jetzt kommt's. Also die haben ein Lied, das nennt sich eigentlich linksradikaler Schlager. Ich habe letztens bei Instagram irgend so einen von diesen Anti-Imp-Leuten gesehen, der jetzt, und das fand ich eben das Spannende daran, der Swiss jetzt vorwirft, dass sie pro-Israel seien, dass sie Antideutsche sind. Also er sagt dann auch, nee, die sind nicht antideutsch, aber der hat dann diesen Text von denen umgedichtet in, das ist Israel für immer, bla bla bla. Also ganz weirde Geschichten, die da mittlerweile bei aufkommen, wo es dann wirklich so, wo man sich an den Kopf fasst und fragt, was ist eigentlich mit euch verkehrt, gerade wenn es eben um Bezüge zu Bands geht. Und wie gesagt, ich folge denen jetzt nicht regelmäßig, aber ich glaube einfach, die haben sich nicht groß zu dem Konflikt geäußert, weil sie daneben auch vielleicht einfach mal smart sind und sagen, das ist nicht unser Konflikt und wir sind jetzt eben nicht das Hauptaugenmerk, sondern wir sind in erster Linie Musiker. Wir lassen das so ein bisschen außen vor, was ich okay finde, aber wer nicht für uns ist, ist gegen uns, scheint die Strategie von diesen antiimperialistischen Freaks zu sein. Dass die Antilopengang da lange schon keine Rolle mehr spielt, dass man denen ja sowieso vorwirft, sie seien rechts, ist eben im Endeffekt seit dieser Blockupy-Geschichte ja sowieso schon Thema. Und das, deswegen kann man sich jetzt so ein bisschen die Frage stellen, oder um vielleicht auch nochmal darauf zurückzukommen, wen will er im Endeffekt eigentlich damit erreichen, mit diesem Lied? Und das ist, glaube ich...
Ja, ich finde das auch tatsächlich die spannende Frage. Also ich finde, erstmal muss man sagen, ich habe das Gefühl, dass Danger Dan in seinen Solo-Projekten doch sehr, ich nenne es mal, mainstreamiger links ist, als es die Antilopengang ist. Also so von der Kunstfreiheit gedeckt. Das jetzt, das ist radikal im Text her, aber es ist offensichtlich anschlussfähig in so eine linksliberale, mittige, linkere Bubble, die das irgendwie feiern. Ja. Und diese kontroverseren Themen werden da halt, die innerlinken kontroverseren Themen werden ausgespart. Insbesondere haben ja eigentlich die Antilopengang als Band eher genau damit fast Erfolg gehabt, dass sie eher auch immer wieder links kritisiert haben. Aber wen spricht ihr an? Und das finde ich halt die große Frage, weil wir da müssen wir jetzt nochmal konkreter auf das Thema kommen, was du ja gerade mit dieser Swiss-Band da angesprochen hast, dass denen das vorgeworfen wird, jetzt irgendwie antideutsch zu sein. Ich glaube, die Antilopengang oder zumindest die macht ja gar keinen Hehl daraus, dass sie Israel solidarisch ist. Die positionieren sich dazu auch, was dann ja dazu geführt hat, jetzt der dazu führt, dass viele linke oder linksradikalere Gruppen ja jetzt ganz panisch versuchen aufzuklären und allen zu sagen, guck mal, das sind gar keine wahren Antifaschisten, weil die kritisieren ja nicht Netanyahu und unterstützen da irgendwie die Rechten, also die widersetzen, also unsere Freunde aus Erfurt da, die blockiert haben, versucht haben, den AfD-Parteitag zu blockieren, die haben einen Beitrag geteilt bei Instagram, beispielsweise, wo Igor Levit und Danger Dan stehen vor dem ZDF, Zeichen und dann steht da keine Antifaschisten. So, ja, wir wollen da aufklären, weil wir sind nicht einverstanden mit deren Position zu Israel. Und das heißt, es ist eben die Frage, ne? Am Ende spricht dieses Lied, glaube ich, mittlerweile einfach nur wegen der politischen Positionierung von Danger Dan bei zum Nahostkonflikt eigentlich weite Teile der radikalen linken Szene gar nicht an. Also zumindest der Teil, der sich jetzt Stellung bezogen hat auf der anderen Seite im Nahostkonflikt.
Genau, mein Take ist ja aber auch, dass es die ja auch gar nicht ansprechen soll, weil die sind ja schon da drin. Also das, was ich vorhin meinte, dass dieser Text liest sich ja so ein bisschen wie eine Anleitung dazu, wie das Ganze funktionieren kann, wie das Ganze klappen kann. Und das ist ja nicht, oder das soll dann ja nicht mehr diese klassisch sowieso schon Radikalisierten ansprechen, die vielleicht dann auch tatsächlich irgendwo falsch abgebogen sind. Und wenn man jetzt mal guckt, ich habe gerade noch mal reingeschaut bei Spotify, das Lied ist jetzt knapp 650.000 Mal gestreamt worden. Relativ okay Zahlen für ein Wochenende, würde ich mal sagen. Keine Ahnung, die anderen.
Aber eine Hälfte sind vielleicht auch irgendwelche rechten Kulturkämpfer, die ja den Text, die sich mal anhören müssen, wenn sie sich danach darüber auslösen.
Ja, also am Ende weiß man es nicht, aber es ist gestreamt worden. Und tendenziell bleibe ich aber so ein bisschen bei dem Take, dass ich sage, eigentlich, oder wen will er damit eigentlich erreichen? In meinen Augen eher Jugendliche, die eben das, was ich vorhin beschrieben habe, aktuell auch wieder erleben. Ich meine, wir haben ja vor einer Weile auch drüber gesprochen, dass wir auch in der Jugend, auch im Osten, aber auch im Westen Jugendgruppierungen haben. Also, was ja auch immer wieder so ein bisschen gesagt wird, diese Rückkehr der Baseballschlägerjahre, also dieser klassischen rechten Gewalt, die wir ja tatsächlich auch haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was er mehr ansprechen möchte, in meinen Augen. Und das ist so ein bisschen der Take. Aber dann gesagt, bleibe ich dabei, warum die Anstalt? Die Anstalt ist eben nicht das, was diese jugendlichen Menschen schauen. Aber das ist das, was du ja schon beschrieben hast, dass es da eben auch vielleicht so ein bisschen um die Provokation geht. Und die hat er ja im Endeffekt auch damit erfüllt. Und am Ende ist ja auch, das ist ja auch das, worüber wir schon gesprochen haben, ist das ja auch eine Form des Marketings, die da natürlich betrieben wird und die natürlich eigentlich so noch viel besser lief. Das heißt, am Ende ist das ja perfektes Marketing gewesen, weil natürlich dadurch dieser Song noch mal viel größer geworden ist, als er es wahrscheinlich geworden wäre, wenn er einfach bei der Anstalt gelaufen wäre. Dann hätte es danach wahrscheinlich von News und von anderen Portalen Debatten darüber gegeben, warum sowas bei den Öffentlich-Rechtlichen läuft. Und jetzt hat diese Debatte einfach schon vorher stattgefunden, weil man gar nicht erst diesen Beitrag als solchen bei der Anstalt sieht.
Ja, das ist aber auch spannend, ne? Also eigentlich war der Aufreger ja weg, ne? Für Leute, die quasi den öffentlich-rechtlichen Rundfunk für ihr Links-Bias kritisieren wollten, weil er ist ja eingeschritten, ne? Deswegen ist es tatsächlich ganz witzig, dass man natürlich das trotzdem zum Skandal gemacht hat, weil überhaupt die Möglichkeit bestand, dass das da überhaupt passieren könnte, weil die Anstalt das wollte und so, ne? Es ist so ein bisschen, die finden schon ihren Skandal und schlachten es aus. Ist natürlich am Ende auch allen egal, weil wenn man ein halbwegs dickes Fell hat, und ich glaube, das hat Danger Dan, dann weiß er auch, dass er auch davon nur profitiert am Ende. Das heißt, egal wie man jetzt inhaltlich irgendwie dazu steht. Aber ja, nochmal darüber gesprochen, wen spricht das an? Ja? Ich glaube, oder wen will er ansprechen? Vielleicht will er wirklich irgendwie Jugendliche, irgendwie vielleicht irgendwie alternative linkere Jugendliche irgendwie in der ostdeutschen Provinz ansprechen, die vielleicht durch so einen Song, noch bevor sie vielleicht schon radikalisiert wurden oder in irgendwelchen Gruppen drin sind, so einen kämpferischen Impuls bekommen. So. Und dieses cheesy kämpferische Potenzial hat dieser Song auf jeden Fall. Vielleicht will er die auch ansprechen, vielleicht spricht er davon auch die einen oder anderen an, aber er spricht auch, und ob er das will oder nicht, er spricht vor allem das Gefühl des kämpferisch sein in so einem linksliberalen Bildungsbürgertum an, die dieses Lied hören, die nichts davon machen werden würden, was er da anspricht, aber damit so ein bisschen ihre Militanz empfinden können, wenn sie dieses Lied hören und so ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil sie sagen, okay, wir müssen was gegen rechts machen. Also ganz ehrlich, das Publikum, was hier in Berlin nach dem Beschluss, nach der Abstimmung der CDU mit der AfD demonstriert hat, so, wenn die nicht mitbekommen haben, wie Danger Dan zum Nahostkonflikt steht und da demonstrieren, die sind, glaube ich, die das Lied wirklich hören und den Großteil der Hörerschaft ausmachen.
Jetzt hast du es schon halb angedeutet. Ich wollte aber nochmal nachfragen. Das heißt, du möchtest damit sagen, Danger Dan ist mit dem Song jetzt eine Heidi Reicheneck 2.0 mit auf die Barrikaden.
Ja, auf jeden Fall. Also, Und ich, also nicht, weil ich ihn mit Heidi Reicheneck oder ihrer politischen Position vergleichen will. Außerdem ist Heidi Reicheneck Parteipolitikerin. Das heißt, die schreckt, glaube ich, dann da fast eher noch Leute ab, weil sie halt bei den Linken ist. Aber Menschen, die sich jetzt nicht intensiv mit der Vergangenheit der Antilopengang und Danger Dan befasst haben, das ist doch wie mit der Kunstfreiheit gedecktes Lied. Das spricht so ein, ja, es spricht halt so ein linksliberales Bürgertum an, was halt sich Sorgen macht um einen Rechtsruck und eigentlich gerne mehr machen würde dagegen, aber halt am Ende im Prenzlauer Berg sitzt und drei Kinder hat und in einer Werbeagentur arbeitet.
Also die klassischen linken Spießer, die Slime dann mal kritisiert hat, die hier angesprochen werden sollen. Du kennst den Slime-Song
nicht. Ich sag nicht, dass er sie ansprechen will. Ich bin der Meinung, dass die das hören. So, dass das die meisten sind, die das so hören.
Ja, wie gesagt, ich finde den Song tatsächlich persönlich relativ langweilig. Ich habe ihn jetzt am Wochenende mal gehört, aber weil ich wäre dann ja auch einer, ohne dass ich jetzt die Kinder habe und im Prenzlauer Berg wohne, wären wir dann ja aber auch so ein bisschen die du angesprochen hast. Und wie gesagt, ich fand den Song relativ langweilig und ich hätte es mir nicht groß angehört, aber ich bin dann auch doch noch mehr Punker als Klavierrapper.
Ja, das ist natürlich jetzt die Debatte, die da sowieso auch jetzt ja von rechts oder ich sag mal so liberal oder von diesen Anarcho-Liberalen jetzt geführt wird, ist ja eh der Vorwurf, dass das ja auch alles überhaupt nicht Punk ist und dass die Linke ja sowieso total systemkonform ist und all das, ne? Also und dass das dann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vorkommen kann oder könnte oder fast vorgekommen ist, ist ja auch wieder ein Beweis, wäre ja auch wieder ein Beweis dafür, wie angepasst die Linke eigentlich ist. Weil man natürlich in den Text reingeht, dann ist das ja tatsächlich nicht so. Es sei denn, man behauptet halt, der Diskurs sei schon so weit nach links verschoben, dass sogar solche Radikalität okay ist, aber trotzdem ist das Mainstream, sagen sie. Weil es halt eben im Fernsehen stattfinden kann und dass halt die Anstalt so erfolgreich ist und so weiter und so fort. Und
gleichzeitig kann man natürlich die Frage stellen, die natürlich auch so ein bisschen die Debatte ausmacht, über die wir ja auch schon immer mal wieder gesprochen haben. Was sollen denn sonst noch für Meinungen vorkommen im Fernsehen, im Öffentlich-Rechtlichen? Und natürlich ist das
immer die eigene.
Ja, das sowieso. Aber wenn wir jetzt da mal bei bleiben, ich meine, die Idee, so wie ich es verstanden habe, dass man darüber diskutiert. Und ich glaube auch, dass Danger Dan jetzt nicht unbedingt groß Einigkeit hat mit dem, was bei der Anstalt immer passiert, was da für Aussagen getätigt werden, hast du ja vorhin auch schon angesprochen. Es wäre in meinen Augen, wie gesagt, glaube ich, schon ein spannender Aspekt, wenn man sowas eben hat. Und jetzt habe ich gerade auch gesehen, ich habe es noch nicht gehört, aber Gregor Gysi hat ja zum Beispiel auch mit Philipp Burger jetzt zusammen, also Philipp Burger ist der Sänger von Freiwild, einen Podcast aufgenommen, den ich mir nochmal, ich weiß nicht, ob ich ihn mir anhören kann, aber ich würde es, glaube ich, probieren. Das ist ja genau.
Das ist spannend. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen.
Ja, das ist, glaube ich, auch am Wochenende veröffentlicht worden. Oder Wochenende-Thema gewesen. Aber das ist doch genau eigentlich das, was man erreichen müsste, dass eben über solche Themen auch wieder diskutiert werden kann. Was wir ja schon gesagt haben. Nicht, dass man eben alles wegcancelt, sondern dass man darüber diskutiert und darüber spricht. Also das Beispiel, irgendwo hört's auf, haben wir schon drüber gesprochen. Und deswegen habe ich aber vorhin auch nochmal diese DJin jetzt, die in Hamburg am Wochenende gespielt hat, mit angesprochen, weil die ja auftreten konnte. Und wenn man sich dann die Stellungnahmen des Habitat-Festivals dazu anguckt, da fasst man sich dann gleichzeitig wieder an den Kopf und fragt sich, wie verquer muss man eigentlich sein, um das so legitimieren zu können, wenn gleichzeitig eben, wenn man das so möchte, Danger Dan wegen so einer Lappalie ausgeladen wird oder herausgenommen wird aus der Sendung. Ist schon.
Ja, aber das ist, eine ist öffentlich-rechtliches Fernsehen, das andere ist irgendein Festival in Hamburg. Ja,
aber auch wieder ein öffentlich, soweit ich weiß, ein öffentlich.
Ist es?
Achso, ich meine, okay. Es ist.
Ja, aber es ist natürlich ein deutlich kleinere Wahrnehmung und hat viel weniger Öffentlichkeit natürlich.
Ja, wobei, auch da die Frage, ich weiß gerade nicht, wie sind die Einschaltquoten für die Anstalt? Haben die eine Million? 1,5?
Keine Ahnung, aber es geht halt ums öffentlich-rechtliche nationale Fernsehen. Und ich möchte nur der Vollständigkeit halber sagen, das als Lappalie zu bezeichnen, liegt natürlich im Auge des Betrachters.
Ja, ich wollte jetzt auch ein bisschen provozieren. Also, Lappalie hin oder her. Also, wir haben ja darüber gesprochen, dass diese Aspekte der Hammerbande jetzt nichts ist, was man gutheißen kann. Im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, also wie gesagt, es sind ja viele Aspekte drin, über die man diskutieren kann in diesem ganzen Text. Der ist ja wirklich unfassbar lang. 4 Strophen, gefühlt viel mehr Worte, als man die in einem normalen Song erwartet. Ist, finde ich, trotzdem erstmal grundlegend jetzt nichts, worüber man groß sprechen muss. Und wie gesagt, am Ende hat er mehr Werbung bekommen, als er wahrscheinlich erwartet hatte für diesen Song. Oder er ist eben genau mit dieser Erwartung rangegangen, dass er da genau wusste oder vielleicht auch geahnt hat, dass das nicht am Ende durchgeht. Und ich glaube mir fast, dass er schon, und das hast du ja vorhin auch schon mal angedeutet, dass er ein relativ dickes Fell hat und dass er genau wusste, dass es da eine gewisse Diskussionskultur geben würde.
Das wusste er ganz genau und er weiß ja wahrscheinlich ganz genau, welche Protagonisten sich dann darüber aufregen. Und das wissen ja von beiden Seiten alle. Ne? Also die Leute, die, ich sag mal, in der Öffentlichkeit sich bewegen und auch mit Meinungen bewegen, die polarisieren, wissen ja ganz genau, was sie sagen, um die Gegenseite zu triggern und sie machen es auch genau deswegen. Auf allen Seiten.
Ja, und es hat wieder mal wunderbar funktioniert.
Ragebait, Neudeutsch.
Stimmt.
Aber darf ich noch kurz was zu sagen zur Hammerbande, weil du das ja nochmal gerade gesagt hast. Das war ja das, was ich eingangs gesagt habe, so ein Teil dessen, warum das Ganze so ein bisschen spannend, vielleicht auch so politische Rechts-Links-Schemata oder Schablonen, sagen wir es mal so, ein bisschen auch durcheinander wirbelt. Einmal vielleicht wegen der Debatte um Meinungsfreiheit und so, dass jetzt eigentlich man ja konsequent aus einer liberalen Perspektive auch das verteidigen müsste, passiert aber selten. Aber die Debatte um die Hammerbande, ne? Ich meine, klar, es sind sich alle einig, dass das einfach krass Selbstjustizgewalt ist, die natürlich jeder vernünftige Mensch, der irgendwie in der Öffentlichkeit steht, politisch aktiv ist, publizistisch aktiv ist, sagt, das ist eigentlich zu verurteilen. Der Gag ist nur, warum das meiner Meinung nach so ein bisschen auch wieder diese kognitive Dissonanzen auslöst, ist, dass eigentlich ist ja sein Gruß an die Hammerbande da am Ende fast so das Einzige, was in diesem Text vielleicht ein Indiz sein könnte für die antideutsche Position von Danger Dan. Also man kennt sie, man weiß das, aber in dem Text kommt das ja eigentlich nicht vor. Und das Einzige ist ja vielleicht dieser Gruß. Ich glaube nicht, dass er es deswegen gemacht hat, sondern einfach nur, weil das ja die Hammerbande halt ist und das gerade bekannt ist. Aber es ist ja schon jetzt in den vergangenen Monaten mehr und mehr rausgekommen, dass die Hammerbande tatsächlich eher diesem antideutschen Spektrum zuzuordnen ist oder zumindest einem israel-solidarischen linken, linksradikalen Spektrum zuzuordnen ist. Insbesondere ja Gucci, den er hier grüßt, Johann G., bei seinem Gerichtsverfahren mit einem Nova-Festival-T-Shirt aufgetreten ist. Also wir wissen alle, was das Nova-Festival ist. Und das hat ja sogar für so viel Verwirrung gesorgt bei, ich sag mal, etwas sich nicht so gut mit der linken Szene auskennenden rechten Publizisten bei X, dass die gesagt haben, guck mal, der macht sich über die Opfer vom Nova-Festival in Israel lustig, weil sie es einfach nicht verstehen konnten, dass es da irgendwie Linke gibt, die Israel-solidarisch sind. Also so radikale Linke, die aber auf der anderen Seite irgendwie Israel-solidarisch sind. Auf der anderen Seite habe ich mal so einen Stream mit diesem schrecklichen Dekadent gehört, wo er mit irgendwie so anderen so Stalinos oder was so rumsitzt und auch von der anderen Seite genau darüber redet, dass die Hammerbande nicht zu unterstützen ist, weil das ja Zionisten seien, so sinngemäß. Da reden sie über so Gerüchte, dass die Hammerbande oder aus im Kreise um Lina E., dass die quasi so Nahkamm in Leipzig gesprüht hätten. Das ist ja dieses Konzept, glaube ich.
Ja, also ganz, um das kurz zu sagen, das klassische Nahkamm bezieht sich auf eine Gruppe jüdischer Überlebender nach dem Zweiten Weltkrieg, die dann Rache an den Nazis üben wollten. Und die Gruppe nannte sich, wenn ich es richtig im Kopf habe, Nahkamm, ein hebräisches Wort.
An den Deutschen.
Genau, an den Deutschen, also eine jüdische Gruppe von jüdischen Überlebenden, die sich an die Nazis rächen wollten, die also Nazis umbringen wollten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs für die Gräueltaten, die sie begangen haben. Das ist Nahkamm und ich gesagt, Nahkamm ist, meine ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein hebräischer Begriff für Rache. Das war sozusagen diese eine Interpretation von diesem Nahkamm, was in Leipzig gesprüht worden ist. Die andere Interpretation, die es auch gibt, Nahkamm, Nazis kaputt machen, also nah NA Nazis, KA kaputt und M machen, ist die zweite Definition, die dahinter steht. Aber ganz grundsätzlich steht Nakam eben für das hebräische Wort Rache oder Vergeltung. Und das ist sozusagen ein Bezug auf den Zweiten Weltkrieg, der dann eben aufgemacht worden ist, um sozusagen diesen pro-israelischen Aspekt da nochmal mit reinzubringen. Man weiß am Ende ja bis heute nicht, ob das wirklich von denen gesprüht wurde. Es steht im Raum, soweit ich das weiß, dass die das gesprüht haben sollen oder dass Teile der Gruppierung das gesprüht haben sollen. Aber ja, das ist nochmal so dieser eine Teilaspekt, der da mit rein spielt.
Ich glaube aber der Vollständigkeit halber, Nakam, das ist jetzt nicht nur so Inglourious Basterds mäßig Nazis killen, sondern es ging ja darum, nach dem Zweiten Weltkrieg in der extremsten Form, ich glaube, halt irgendwie 6 Millionen Deutsche zu töten als Rache. Da ging es dann, glaube ich, gar nicht mehr explizit um Nazis.
Ganz grundlegend ist, wie gesagt, Nakam eine Gruppe gewesen von jüdischen Partisanen, vor allem aus der Ukraine, die eben nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs tatsächlich Rache am Holocaust nehmen wollte oder Rache für den Holocaust üben wollte. Und dann gab es da unterschiedliche Pläne, was beides nicht so richtig funktioniert hat. Aber es gab tatsächlich die Idee, dass man eben Menschen, die am Holocaust beteiligt waren, die aber vielleicht auch von deutschen Gerichten, von alliierten Gerichten freigesprochen worden sind, dass man die eben zur Rechenschaft zieht für ihre Verbrechen, was aus der Logik heraus doch erstmal nichts Falsches war, weil man muss ja auch das ja dazu sehen, dass ein Großteil der Menschen, die am Holocaust beteiligt waren, ein sehr sauberes Leben nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs führen durften, weil sie fast alle als Mitläufer etc. eingestuft worden sind und nur die wenigsten für die Verbrechen ja tatsächlich bestraft worden sind, was ja bis in die 60er, 70er Jahre gedauert hat, bis dann Fritz Bauer Auschwitz-Prozesse anfing etc. Aber das wäre jetzt zu sehr in die Geschichte rein.
Ja, aber Sven, ich möchte nur sagen, es ging nicht darum, explizit Nazis zu finden. Es ging darum, 6 Millionen Deutsche zu töten. Der Vollständigkeit halber. Und es gab ja den Plan, die Trinkwasserversorgung mehrerer deutsche Großstädte zu vergiften, um das zu erreichen.
Ja.
Also, das heißt, es geht jetzt mehr, deswegen meine ich, es ist mehr als so Inglourious Basterds oder so, ne? Also.
Nee, ich 100% genau weiß, es gibt ja mehrere Gruppierungen, die auch dann unterschiedliche Ziele verfolgt haben.
Also im extremsten Fall oder was auch immer.
Also mag es gegeben haben, ganz genau weiß ich jetzt den Aspekt auch nicht, aber es gab, glaube ich, ja, unterschiedliche Strömungen, unterschiedliche Gruppen, die aber tatsächlich das Ziel hatten, Rache zu nehmen. Von diesen 6 Millionen weiß ich gerade nicht, kann aber natürlich sein, ich will es nicht ausschließen, dass es da nicht auch Leute gab, die das vorhatten. Aber ja, ganz grundlegend, worauf wir jetzt ja hinaus wollten, Nakam ist im Endeffekt so eine Gruppierung oder sind dann vielleicht auch mehrere Gruppierungen, die eben nach dem Zweiten Weltkrieg aktiv geworden sind, um Rache zu nehmen an den Deutschen.
Genau, und weil der Hammerbande unterstellt, also oder Kreisen der Hammerbande unterstellt wurde, das zu sprühen in Leipzig oder irgendwie zu stickern,
gesprüht
keine Ahnung.
Gesprüht zu haben.
Wurde gesprüht zu haben. Deswegen gab es Debatten in linksradikalen Kreisen, ob das Antideutsche seien. Und deswegen haben sich einige dafür, linke, linksradikale, dafür entschieden, nicht solidarisch mit der Hammerbande zu sein. Das war eigentlich nur das, worauf ich hinaus wollte, dass das ja alles so ein bisschen viele Weltbilder so ein bisschen durcheinander bringt, die sich jetzt nicht so intensiv mit der linken Szene und diesen Positionen befassen. Genau, das war's eigentlich. Jetzt haben wir noch zum Abschließen eine Diskussion über Nakam gehabt. Da sollte es eigentlich nicht hin. Ja, ich glaube, ich kann jetzt nur sagen, folgt uns bei Instagram, abonniert uns bei Apple Podcasts und Spotify. Und erzählt allen euren Freunden von uns.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.